Wir sind bescheidene Leute. Man merkt das immer wieder, wenn es an einer Essentafel darum geht, wer fängt an mit dem Rausschöpfen. Ach, der andere mögt doch anfangen. Das Neue, das ist oft auch so, ja, wer will da so drauf zugehen? Wir wollen über dieses neue Jahr den Namen unseres Herrn Jesus ausrufen und auch diesen Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus beginnen. Das stimmt uns froh und mutig und zuversichtlich. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Alles, was ihr tut, das tut alles mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und das wollen wir jetzt auch tun, danken, indem wir miteinander das Lied singen und stimmen Sie fröhlich mit ein. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die ersten drei Verse, 234. Wir wollen beten. Herr Jesus, in dieser frühen Stunde, auch am Anfang des neuen Jahres, da haben wir uns versammelt, weil wir in dieses neue Jahr nur mit dir hineingehen wollen. Es soll doch dein Jahr sein, in dem du wirkst, in allen Tagen und in allem, was geschieht. Und wir wollen uns unter deinen mächtigen Schutz stellen und danken dir, dass gar nichts geschehen kann, was deiner Kontrolle entkleidet, und dass du mit uns gehen willst und uns beschützen und behüten. Wir haben so viel zu danken, auch im Blick auf dieses zurückliegende Jahr. Du hast uns so wunderbar auch durch manche Engpässe und Nöte hindurchgeführt. Und darum können wir dich nur preisen und dich anbeten und dir danken, dass du der mächtige Herr bist, dem alles gehört und dem nichts unmöglich ist. Und wir wollen dir jetzt in der Stille auch sagen, was uns bekümmert und bedrückt. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, Herr, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Amen. Ich möchte aus dem Josua-Buch lesen, Josua 1. Josua war ja der Nachfolger Moses und muss nun das Volk Israel in das gelobte Land hinüberführen. Es war sehr schwer, das Land war befestigt, dort waren andere Herren an der Macht, die den Weg versperrten. Und der junge Josua hat Angst, wie er das bewerkstelligen soll. Und da sagt Gott ihm Worte, die auch uns so viel sagen im Blick auf unsere Bangigkeit, die wir haben. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Das ist so ein schöner Ausdruck, dass Gott dem Volk dieses Land gibt, obwohl da noch Leute sind, die das bestreiten und die nichts von der Herrschaft Gottes wissen. Und doch hat es Gott ihnen schon in die Hand gegeben. So gilt das auch für das neue Jahr. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Jetzt haben wir heute die große Freude, dass Herr Mike Chesterman unter uns ist. Er ist Leiter der Africa Evangelical Fellowship, eine der großen evangelikalen Missionen im südlichen Afrika. Wir sind schon durch Projekte von Hilfe für Brüder verbunden gewesen. Ich habe auch manches der großen Arbeit dort sehen können in den verschiedenen Ländern, ob Südwestafrika, Südafrika, Namibia, aber vor allem auch in Angola und in Mosambik, den beiden sehr gefährdeten Ländern mit dem schweren Bürgerkrieg. Wir möchten Sie bitten, dass Sie uns ein Wort sagen. Wir freuen uns, dass er Deutsch spricht.
Liebe Freunde, das ist ja eine völlig unerwartete Gelegenheit, was ich jetzt habe, euch zu grüßen. Und in der afrikanischen Kultur, Sie wissen ja, Hauptsache ist Begrüßung. Und Geschäft ist nur Nebensache. Also, ich fange an mit einem Grußwort. Ich fühle mich eigentlich gar nicht als Fremde und Ausländer hier im Schwabenland. Wie schon ehemaliger Diebinger Student kann ich schon ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Und das, wie gesagt, ist eine unerwartete Gelegenheit. Ich bringe Ihnen kurz etwas Aufregendes aus Afrika. Aber zuerst ein Bibelvers. Wer hat diesen Vers ausgesprochen? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Wie kann ich, wenn nicht mich jemand anleitet. Wer hat diese Frage ausgesprochen? Ja, der? Ja, der Afrikaner, der Finanzminister, der Kämmerer aus dem Mohrenland. Und das, seine Frage, war eine Gegenfrage. Jetzt, was war die ursprüngliche Frage?
Verstehst du, was du liest?
Verstehst du, was du liest? Ja. Der Philippus, der kam zu dem Afrikaner. Und dieser Afrikaner, merkwürdigerweise, gell? Er las schon in der Bibel. Unterwegs nach Hause. Und der Philippus trat zu ihm und sagt, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Das ist unsere Missionsarbeit. Solche Leute, die das Gotteswort nicht nur lesen wollen, sondern auch verstehen wollen, zu helfen. Das ist unsere Missionsarbeit. Ich bringe also Grüße, nicht nur im Namen von unserer Missionsgemeinschaft, was Africa Evangelical Fellowship heißt, sondern auch im Namen unserer Brüderkirchen, die in Afrika. Ich vertrete sie hier. Die sammeln sich jetzt drüben, um anzubeten im Gottesdienst. Aber mit einem großen Unterschied. Wir haben einen Pastor. Aber die, in meisten Fällen, die machen den Gottesdienst ohne Pastor. Schafe ohne Hirte. Und das ist, wo wir angreifen sollen. Ja? Und diese Mitarbeiter, diese Brüder und Schwestern helfen können und sollen. Und das machen wir durch unsere Bibelschularbeit. Das ist unser letztes Magazin, unsere Zeitschrift. Und das ist, was auch eine Bibelschule eröffnet und eingeweiht. Bible School dedicated. 2. Juli dieses Jahr in Namibia. Und da 22 Studenten, die sich für diesen Kurs angemeldet haben. Erstes Problem, Unterkunft. Also, wenn Sie für die Klasse einschreiben wollen, müssen Sie zuerst Ihr eigenes Haus bauen. So ist es drüben. Zuerst Haus bauen, dann den Kurs einschreiben. 22 Kirchenleiter aus allen Teilen von Namibia. Und die Arbeit hat begonnen. Und da die Lehrer, wer sind die Lehrer, die in dieser neuen Bibelschule in Afrika arbeiten? Da sind 2 Missionare. AEF Missionary Jose Rodriguez als erster. Und wer als der zweite? Pastor Winrich. Moses Chiyuka, Missionary of the Evangelical Church in Zambia. Der zweite Missionar kommt aus Zambia, aus der Evangelical Church in Zambia. Moses Chiyuka. Ist das nicht ja aufregend? Das schon. Die Missionare, die in diesem Missionsfeld in Namibia arbeiten, der eine kommt aus dem Westen, aus Europa. Und der andere, der Mitarbeiter, der kommt schon als Missionar, als schwarzer Mitarbeiter von der evangelischen Kirche in Sambia. Das finde ich jedoch aufregend. Bis den Tag, wo more staff are found. Bis auf den Tag, wo mehr Mitarbeiter kommen. Und wir suchen diese Mitarbeiter. Und wir finden die. Und zwar jetzt, ist auch sehr für mich sehr aufregend, wir finden die hier in Deutschland, in Schwabenland. Vor 3 Monaten war ich hier. Und da haben wir für einen Aussendungsgottesdienst, nicht weit von hier, Sulz am Eck, kleines Nest oder so in Schwarzwald. Und auch gestern mit Günther, zum zweiten Mal innerhalb 3 Monate, Aussendungsgottesdienst für einen deutschen Missionar als Mitarbeiter der African Evangelical Fellowship. Mensch, das freut mich. Ich gebe Gott Den Dank dafür. Und wer kommt zunächst, wer kommt als Nächster an die Reihe? Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gen Süden. Ja, ich weiß nicht, dass diese, was aus dieser unerwarteten Gelegenheit herauskommt. Es könnte sein, dass Gott in seinem Plan, in diesen kurzen paar Minuten, wo ich hier diese Nachricht bringe, auch einen Mitarbeiter aus Sturgut für unsere Mission findet. Es kann sein. Warum nicht? Sulzameck, kleines Nest. Döffingen, kleines Nest. Sturgut, Großstadt. Ja, es könnte sein. Pastor Winrich, wir feiern jetzt dieses Jahr in unserer Mission, wir feiern unser 100-jähriges Jubiläum, unser Centenary. Und das ist hier ein kurzes Blatt, das erklärt, was wir versuchen in diesem Jahr. Wir haben einen Appeal Fund, einen Appell, Centenary Fund. Und kein Pfennig aus diesem Geld unterstützt ausländische Missionare. Keinen Pfennig. Sondern das ist für die Unterstützung von den Studenten in diesen Bibelschulen, die die Arbeit von uns weißen Missionaren übernehmen. Ja, was ist doch besser, dass unsere Brüder und Schwestern in Afrika, unsere Schwarzen, dass die das Evangelium aus dem Munde eines Afrikanen hören oder von einem Missionar. Natürlich ist es besser, wenn wir diese Leute ausbilden. Und das machen wir in diesen Bibelschulen. Und wir sind dankbar, Pastor Winrich, dass Brüder, Hilfe für Brüder zum Beispiel schon, wie Sie wissen schon, in dieser Bibelschule in Likubula, der neue Speisesaal, ist gebaut worden dank der Spenden von Hilfe für Brüder. Und das ist nicht nur ein Appell, wo wir Spenden werben, sondern neue Idee, man kann auch Kredit geben. Wenn man sich nicht leisten kann, etwas zu geben, ohne zurückzubekommen, dann nehmen wir ihr Geld kurz an als Kredit, wie eine Sparkasse. Missionary Society, Sparkasse, gell? Und wenn Sie das Geld wieder brauchen, dann schreiben Sie uns und wir geben es wieder zurück. Aber in der Zwischenzeit, Gott benutzt dieses Geld für Stipendien für diese Studenten. Das ist ein Bild, das ist zu klein für Sie, aber da sehen Sie den Bibelübersetzer. Das ist der Schwarze in Simbabwe, der die Bibelübersetzungsarbeit von einem Missionar übernimmt. Verstehst du, was du liest? Wie kann ich, wenn nicht mich jemand anleitet? Und der Anleiter ist jetzt nicht mehr der weiße Missionar, sondern der schwarze Mitarbeiter. Gestern Abend machte ich um Mitternacht, wie natürlich, weise mit meinem freundlichen Gastgeber, einen Spaziergang in die Stadt und da alle diese Feuerwerke hoch in die Luft. Und ich musste mich wundern, unser Ziel, unser Target für diesen Appeal, Centenary Appeal, das ist 100 Jahre. Unser Ziel war 100.000 Pfund, 300.000 Mark. Und gestern Abend in unserer Wohlfahrtsstadt, in unserer Überflussgesellschaft, da merke ich, wie in Stuttgart, innerhalb 10 Minuten, 300.000 Mark in die Luft geschossen. Das scheint mir sehr komisch, ja? Dass man so viel, so schnell ausgibt und es ist vorbei. Und wir suchen dieselbe Summe, um die Kirche aufzubauen. Also, lieben Freunde, ich danke euch herzlich. Das war eine unerwartete Freude. Ich wollte Ihnen auf diesen kalten Tag einen kleinen Hauch von Afrika, von der Wärme von Afrika, in diese Gemeinde zu bringen. Und hoffentlich, das ist jetzt schon zweimal, dass ich von England nach Schwabenland fahre. Zweimal für Aussendungsgottesdienste und für Kontakt mit unserem Partnermission CFE, kritische Fachkräfte und Hilfe für die Brüder. Und hoffentlich komme ich doch mal wieder. Vielen Dank. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus. Thank you.
Danken wir sehr für dieses Wort. Und wir singen nun miteinander, Jesus soll die Losung sein. 43, wir singen die Verse 1 und dann 3, 4 und 5. Es ist bei uns so eine Tradition, dass wir am Neujahrstag die Losung, die Jahreslosung der Verbände über die Predigt stellen. Und die neue Jahreslosung heißt aus Johannes 8, Vers 12, Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich muss zurückdenken, als ich im Anflug war auf San Salvador, die mittelamerikanische Stadt. Da saß neben mir ein amerikanischer Senator und er erzählte mir viel von den Unruhen in diesem mittelamerikanischen Land. Ich wusste damals noch nicht so viel, heute kann man in den Zeitungen davon lesen. Und er sagte, ich bin froh, dass ich in diesem Land nicht aussteigen muss. Es war ihm zu unsicher. Aber als ich ankam, war ich überrascht. Ein moderner Flughafen, geschäftiges Treiben in der Stadt. Und als der Abend anbrach, Neonreklame, Menschen, die durch die Straßen eilen und ich suche dann so ein typisches Landesrestaurant, das man auch in Mittelamerika findet, McDonald's überschrieben, und aß meinen Hamburger und mittendrin, wie ich so richtig im Reinbeißen war, schwupp und das Licht war aus. Das sind die Terroristen, das ist ja inzwischen auch bei uns schon vorgekommen, dass die eine Ladung Sprengstoff an einen Lichtmasten legen. Und dann kann man die ganze Stromversorgung eines Landes lahmlegen. Jeden Abend ein anderer. Jetzt begann eine hektische Betriebsamkeit. Die Küche kann nicht mehr arbeiten. Der Kellner fand seine Kunden nicht mehr und kann nicht mehr abkassieren. Die Unruhe war da, alles stockdunkel. Und draußen auf der Straße, da fuhren die Militärlastwagen vor und die Soldaten mit den kugelsicheren Westen sprangen herunter, um die Gebäude zu beschützen, die Läden. Und jeder eilte nach Hause in der Angst, was jetzt in der Dunkelheit passieren wird. Auf einmal war das friedliche Bild vorbei, weil diese Lichter verlöschen konnten. Und dann brach die Dunkelheit wieder heraus. Das ist ja bei all den Lebenslichtern, die wir haben, so, dass sie verlöschen. Man kann fröhlich dahin leben, aber dann, wenn Wirtschaftskrisen kommen, wenn Krankheiten uns heimsuchen, wenn der Tod an unsere Türe klopft, merken wir es, das kann ja alles verlöschen. Das sind keine Lichter, die uns wirklich das Leben erhellen können, sondern stehen wir im Dunkeln, stockdunkel ist es um uns her. Und dann hören wir neu das Wort, das Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Zuerst ein Anspruch, dem sich alles beugen muss. Also Jesus war nicht bescheiden. Wenn er bescheiden gewesen wäre, hätte er gesagt, ich wünsche mir, etwas Licht in die Welt zu bringen. Oder ich möchte gern, dass in der Welt es etwas heller wird. Jesus war nicht bescheiden. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ein unerhörter Anspruch. Unsere jungen Leute sind heute sehr verunsichert durch den Religionsunterricht und da hören sie allerhand Meinungen, ob Jesus nicht nur ein normaler Mensch war. Na gut, vielleicht war Jesus ein normaler Mensch. Denken wir das mal durch. Wie kann er dann so einen Satz sagen? Ich bin das Licht der Welt. Kein Mensch, egal wer er ist, kann so reden. Und wenn das die Gemeinde Jesus nur in den Mund gelegt hat, dann wäre das schlimmste Halunkenstück. Und obendrein wäre es die schlimmste Schurkerei, daraus noch eine Jahreslosung zu machen, wenn Jesus es gar nicht wäre. Wie froh sind wir, dass wir aus vollem Herzen sagen können, er ist der Gottessohn, der Heiland, der die Macht hat. Er ist das Licht der Welt. Ein Anspruch, ein Ausspruch mit göttlicher Autorität. Ich bin das Licht der Welt. Nicht ich möchte vielleicht sein, sondern ich bin das Licht der Welt. Basta. Müssen Sie wissen. So meint Jesus. Niemand kann was dagegen setzen. So kann doch nur der ewige Gott reden. Wenn Sie ein wenig in Ihrer Bibel zu Hause sind, Sie haben eine Bibel in der Hand, da steht zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn Jesus so redet, stellt er sich mit Gott gleich. Oder 1. Timotheus 6, Vers 16, Gott wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Gott ist Licht. Oder Psalm 27, Vers 1, das kennen Sie auswendig, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Oder Micha 7, Vers 8, wenn ich auch im Finstern wandle, im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Oder die Gebetsbitte im Psalm 4, Vers 7. Herr, lass leuchten das Licht deines Angesichtes, so genesen wir. Und nun sagt Jesus, ich bin das Licht. Da setzt er sich genau gleich mit dem ewigen Gott. Wir erinnern uns noch an die Berufung Moses am Sinai. Ich bin, der ich bin. So spricht nur Gott, der Herr. Und Jesus hat Grund, so zu reden. Er bringt uns die ganze Nähe Gottes in dieses neue Jahr 1990 hinein. Es ist immer wieder gut, wenn wir uns auch überlegen, in welchem Zusammenhang solche Worte von Jesus wohl gesprochen wurden. Johannes 7 hat Jesus vom Wasser gesprochen. Es wird erzählt, am letzten Tag, der am herrlichsten war, das war die Feier des Laubhüttenfestes. 7 Tage wurde gefeiert und dann kam die Schlussprozession zum Teich Siloa. Und dann wurde das Wasser auf dem Altar ausgegossen. Das Volk jauchzte in Erinnerung an den Gott, der Wasser aus dem Felsen gibt. Das erinnerte an den Wüstenzug, an dieses wunderbare Gotteswunder. Und darum gehört ganz bestimmt dieses Wort, das Jesus hier spricht, noch einmal hinein in die Festesfeiern des Laubhüttenfestes. Als man sich noch einmal den Wüstenzug vergegenwärtigte, das ist gut für Sie, dass Sie wissen, das Jahr 1990 kann ein Wüstenzug sein. Mit all den Strapazen und Spannungen und Nöten, die man durchmachen muss. Aber wie damals die Feuersäule vorauszog bei Nacht und die Nacht erhellte. So will Jesus diese Feuersäule des Volkes Israel sein. Ich bin das Licht der Welt. Darum spricht Jesus vom Nachfolgen. So wie man damals der Feuersäule nachgegangen ist, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein Anspruch, dem sich alles beugen muss. Mein zweiter Punkt. Eine Weltmacht, die alles überwindet. Wir erleben oft, nicht bloß, wenn dann ein Strommasten gesprengt wird, die Dunkelheit um uns her, sondern gerade dann, wenn die irdischen Lichter verlöschen. Es gibt ja viele irdische Lichter, die uns viel bedeuten. Menschen, in deren Licht wir eine Zeit lang fröhlich sein können. Das Licht des Friedens, das leuchtet, das Licht der Vernunft, das Licht der Wissenschaft. Wir sind so froh, dass wir diese irdischen Lichter haben. Aber dann treffen wir immer wieder auf die unheimliche Macht der Finsternis, die uns umgibt. Es lohnt sich, wenn wir wieder die biblische Sprache ein wenig lernen. Der Schöpfungsbericht der Bibel ist ja von großen Offenbarungsaussagen. Da hieß es, dass Gott am Anfang das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ. Das war nicht nur die Erschaffung von Sonne und Mond, sondern bevor die Sonne geschaffen wurde, schuf Gott das Licht. Was war denn vorher? Da waren nur Chaosmächte in der Welt. Und die kennen Sie, die Chaosmächte. Plötzlich alles zerbricht und zerfällt. Die unheimliche Macht des Zerstörens ist manchmal rätselhaft, wenn man gerade das in Afrika sieht, wie diese Nationen im Sumpf des Chaos untergehen. Gerade in Mosambik kein Frieden, keine Sicherheit mehr. Und wir Deutschen kennen das ja aus unserer eigenen Geschichte. Die Chaosmächte der Zerstörung. Gottes Wunder ist, wenn er Licht überhaupt herausleuchten lässt. Es ist ein Gotteswunder, es werde Licht. Gott kann Licht schaffen. Er hat die Macht, diesen dunklen Finsternismächten zu gebieten und Licht hervorzubringen. Licht, was heißt denn das? Das heißt Frieden, Freude, Harmonie, Shalom, wie die Israeliten das sagen. Neues Leben, das blühen kann. Uns begegnet das heute oft, dass Menschen in diesen Chaosmächten versinken. Wir erfahren, dass wenn diese Mächte in unserem Leben anfangen zu wüten, wie sie uns selber zerstören und zerreißen. Sie müssen nur im Neuen Testament lesen, um Augen dafür zu bekommen. Die Bibel spricht von der Macht der Sünde, die Menschenleben zerstört. Und dann reißt das uns in die Tiefe und man kann nicht dagegen angehen. Wenn man meint, ich stemme mich dagegen, gegen die Finsternis, sind wir machtlos. Aber nun sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und er kann alle Finsternis, alle Dunkelheit der Welt überwinden, weil er stark ist. weil er stärker ist als alle Finsternis. Er kommt hinein in die Traurigkeit und macht Menschen auch im Angesicht des Todes fröhlich. Es ist gerade wichtig, das Licht scheint in der Finsternis. Jesus will seine Macht, seine Strahlkraft uns zeigen, dort wo es in unserem Leben so dunkel ist, so unheimlich dunkel. Und wir sollten als Christen viel mutiger sein, ihn hineinzutragen in eine dunkle Welt. Geh doch hin zu gebundenen Menschen, zu süchtigen Menschen, zu gottlosen Menschen, zu Menschen, die im Streit verbittert sind. Geh doch hin zu ihnen und sag denen, Jesus ist das Licht der Welt. Allein Jesus kann frei machen und heilen, auch in deinem Leben. Schön, dass wir so andere Lichter haben, an denen wir uns freuen können. Nichts gegen die Funzeln, mit denen wir oft in der Finsternis herumleuchten. Aber was ist das gegen das Licht Jesus? Und leider ist das auch in der Geschichte der Christenheit oft so, wie bei den Schildbürgern. Das ist nicht bloß eine dumme Kindergeschichte. Wie die Schildbürger ein Rathaus bauen und vergessen, Fenster reinzumachen. Und dann merken sie plötzlich, als das Haus fertig ist, dass es ja dunkel drin. Wir bauen im Haus von Europa. Was denken Sie, was wird das für ein Europa sein? Wenn Menschen nicht mehr an Jesus glauben, wie wird Angst davor? Dann gehen die Schildbürger los mit Körben und mit Taschen und mit Eimern und wollen draußen das Licht einfangen und hineintragen in das Gebäude. Was gibt das alles für rührende Versuche, die Finsternis der Welt zu erhellen? Wir werden noch manche Rezepte hören und sehen, wie Menschen versuchen, die Dunkelheit der Welt etwas zu erhellen. Und immer wieder wird der Versuch sein, dass Menschen sich das zutrauen, selbst das Dunkel wenigstens ein bisschen heller zu machen. Das ist im Wort Jesu ganz klar. Nur er hat Macht über die Finsternis. Aber wie geht denn das? Wie leuchtet denn Jesus in die Finsternis hinein? Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Jesus bis zu seiner Wiederkunft die Finsternis nicht von der Welt wegnimmt. Im Gegenteil, es wird sogar bis zur Wiederkunft Jesu rein äußerlich die Macht der Finsternis zunehmen, sagt uns die Bibel. Und es wird gehen wie auch bei Jesus, als das Licht Jesu schien. Und dann kamen die Menschen und haben ihn totgeschlagen. Sah so aus, wie wenn die Finsternis triumphiert. Und Golgatha ist für uns das hellste Licht des Evangeliums. Nur da sehen wir die Vaterliebe Gottes. Und über dem Grab Jesu leuchtet die Ostersonne. Das ist ja gerade so, dass wir sagen, wir erleben viel Dunkles, viel Finsteres. Wir wissen um die Dunkelheit der Welt und auch die Missionsgeschichte. Die zeigt so viel von Dunklem und Schwerem und mittendrin leuchtet das helle Licht Jesu, dass er siegt über Bitterkeit und Hass. Mir war die kleine Geschichte, die ich vor ein paar Tagen in dem Mitteilungsblatt von der Afrika Evangelical Fellowship las, wo in Mosambik die Leute hören, dass am Hafen ein Container mit Neuen Testamenten angekommen ist, aber kein Auto kann durch die bürgerkriegsgefährdeten Gebiete fahren, es ist zu gefährlich. Und dann sind die Menschen zu Hunderten zur Hafenstadt gewandert, um ihre Testamente abzuholen. Ein dunkles Land, Mosambik. Man weiß gar nicht, wo Lösungen kommen sollten. Und dann leuchtet das helle Licht Jesu in die Dunkelheit der Menschen hinein. Es ist immer eine persönliche Entscheidung, dass ich das Licht sehe. Jesus hat immer das Licht in den Herzen der Menschen leuchten lassen. Und dadurch leuchtet es in die finstere Welt. Nur durch Menschen, die sich öffnen für dieses Licht. Und darum, mein letzter Punkt, ein Auftrag, der uns verordnet ist. Meine Töchter hatten, wie sie klein waren, Poesiealben. Und da stand auf jeder vierten Seite dieser schöne Vers, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Das hat sich also jeder vorgenommen, ich möchte ganz schön leuchten. Aber wenn man das genauer ansieht, dann verbreiten wir ja alle Todesstrahlen, jeder Einzelne. Wir kommen uns sehr rührend vor mit unserer lieben Rolle, die wir spielen. Die anderen sehen das ja ganz anders. Die sehen nur, wie wir sie beherrscht haben, wie wenig wir Liebe für sie hatten und wie ungerecht wir zu ihnen waren. Wir verbreiten Finsternis um uns her. Und dabei hungern alle Leute nach Sonne. Wenn heute die Sonne noch einmal an diesem Wintertag durchbricht, dann sagen sie auch, jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Sonne. Ist richtig schön, jetzt gehen wir in die Sonne. Das tut richtig gut, das Licht. Und schön, wenn Sie eine sonnige Wohnung haben oder wenn Sie Sonne im Herzen haben, wenn Sie Licht haben. Das meint doch, diese Harmonie, diesen Frieden im Herzen. Diese Jahreslosung erinnert auch uns daran, dass ich Licht brauche zum Weitergeben, diese Freude, diesen Frieden, Wahrheit, Treue. Aber die haben wir alle von Natur aus nicht. Singen nachher das Weihnachtslied noch einmal. Lass dich erleuchten, meine Seele. Oder Sie denken das andere Lied, das wir so gerne singen. Erneuere mich, o ewiges Licht. Das ist wichtig, dass doch Herr Jesus uns erneuern kann. Und jetzt er durch uns hindurchstrahlt und leuchtet. Nicht erst seitdem ich einmal verliebt war, weiß ich, wie schön der Mund leuchtet. Sondern als Kind schon hat mir das immer gefallen, wenn der Mund oben am Himmel steht. Und das hat mich schlichtweg erschüttert, als ich die Berichte der Astronauten las, die mir berichtet haben, da oben sei also außer Dreck und Steinen nicht viel Vernünftiges zu finden. Ich habe gemeint, der ganze Mond sei golden. Jetzt ist das nur ein Haufen Dreck und dann wird's affenkalt, bis 274 Grad kalt. Also das ist ein unwirtliches Gebiet. Aber dass dieser schmutzige Mond so schön leuchten kann, das wissen Sie, Sie sind ja naturwissenschaftlich so gut gebildet, der Mond spiegelt nur das Sonnenlicht wieder. Und wenn dieser Haufen Dreck so herrlich leuchten kann, dann wünsche ich mir, dass ich so wunderbar auch leuchten kann. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus das fertigbringt, auch aus einem Haufen Dreck und Steine noch so ein Leuchten hervorzurufen. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns eine Erleuchtung bei anderen geschehen kann. Wie damals, sagt der Apostel Paulus, wenn er diesen Vergleich nimmt von der Schöpfung. Damals, als Gott aus den Chaosmächten das Licht hervorleuchten ließ, so soll es heute in diesem Jahr 1990 geschehen, dass durch dich das Licht Jesu in die Welt hineinfällt. Ach Herr, ich möchte mehr von deinen Strahlen aufnehmen, möchte mehr auf dein Wort hören. Du musst dein Versöhnungswerk an mir vollziehen. Du musst deinen Frieden mir ins Herz geben. Ich will mehr von dir aufnehmen. Da gibt es noch ein biblisches Wort von den Lichteskindern, auf dass wir Lichteskinder sind. In unserer ganzen Art immer mehr dem Licht ähnlich werden. Es ist wahr, wir leben in einer finsteren, dunklen Welt. Um uns her ist dunkel, in uns ist dunkel. Denken wir nur an die, die in der Schwermut leiden, wie dunkel es selbst in unserer eigenen Seele werden kann, wenn man bedrückt und traurig ist. Und dann kann der Herr, nein, dann will der Herr Licht sein. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Das ist eine Zusage mit Garantiesiegel drauf, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist wichtig für alles, was wir in diesem Jahr tun. Dass sich dann bei uns erfüllt und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Daran wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. Amen. Und singen wir dieses Lied vom Licht Jesu 32. Dies ist die Nacht, da mir erschienen. 32, wir singen die Verse 1, 2 und 5.
Wege wandeln soll und sei des Weihnachtskranzes voll.
Wollen beten. Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, das ist eine Freude, dass der Weihnachtsglanz nicht zurückbleibt, sondern mit uns geht in dieses neue Jahr. Wir wollen dich aufnehmen, Herr, und du musst unsere Finsternis Licht machen, auch da, wo es bei uns jetzt ganz dunkel ist. Du weißt um Verzagtsein, Schwermut und Traurigkeit, um Angst und um Furcht. Und da wollen wir im Glauben auf dich blicken und dich aufnehmen in unserem Leben und dir danken, dass du alles erhellen kannst. Und dass das dein Weg ist, dass du Menschen erleuchtest. Du nimmst von dieser Welt nicht die Finsternis weg bis zu deinem kommenden Tag des Gerichts. Aber in unserem Leben nimmst du die Finsternis weg und machst uns zu Lichteskindern. Lass dieses Werk jetzt bei uns geschehen, es wird zunehmen, auch in diesem neuen Jahr, und dass wir anderen dein Licht weitergeben können, wenn wir die Kranken besuchen und wenn wir mit denen zusammentreffen, die keine Hoffnung für ihr Leben haben, dann gib du es, dass Menschen durch unser Wort hindurch dich finden. Du kannst dieses Wunder schaffen. Und wir möchten dich bitten, dass du auch unser Land und unseren dunklen Kontinent Europa erleuchtest. Du hast so viel gewirkt in der Geschichte. Tu es noch einmal heute, in diesen Tagen, dass Menschen zum Glauben an dich kommen und selig werden. Und wir dürfen dich auch für all die Länder bitten, besonders für Afrika, für deine Gemeinde dort, die oft umgeben ist in ausweglose Nöte. Und doch gerade darin kannst du dein Licht umso heller leuchten lassen. Sei du bei deiner Gemeinde und setze sie zum Segen für viele Menschen. Und alles, was uns im Blick auf das neue Jahr bewegt, wollen wir einschließen in das Gebet, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch die Liedstrophe 409 singen. Ich bin durch die angeborene Natur ein Mensch, der morgens leicht aus den Federn kommt, aber ich muss zugeben, dass das Menschenmorden sein kann, am Neujahrstag, mitten in der Nacht, einen zum Gottesdienst herzubestellen. Und ich hätte mal gern gefragt, wie Sie empfinden. Natürlich könnten wir theoretisch im nächsten Jahr, es geht ja doch schnell vorbei, könnten wir auch einfach sagen, wir machen nur den zweiten Gottesdienst. Und das wird einem Notizenzettel bekannt gegeben und wer den nicht liest, ist selber schuld. Also jetzt würde mich nur interessieren, wer von Ihnen sagt, dann könnte ich nicht mehr in die Kirche kommen, weil beim Essen kochen oder im Altenheim oder irgendwo, da gibt es ja lauter solche Tücken, an die wir nicht denken. Jetzt machen wir einfach mal ein Handzeichen, dass wir das erfahren und wissen, bei wem wäre das eine besser als das andere. Das sagt natürlich nichts. Der Kirchengemeinderat ist allein zuständig in der Ansetzung der Gottesdienste, aber das könnte ja schon eine Hilfe sein, wenn man da mal ein Votum hätte und wenn das eine ganze Reihe wären, die sagen, für uns wäre das nicht sinnvoll, zwei Gottesdienste, na ja, das wäre auch nicht sinnvoll, meine ich. Aber für wen wäre denn die Zeit des zweiten Gottesdienstes, Viertel vor elf, nur ein Neujahr, bedeutend besser? Da soll die Hand erheben. Besser. Besser. Aha. Fängt mal an. Und für wen wäre das ganz schlecht? Da soll die Hand erheben. Aha. Sieht so aus, dass wir weiter aus den Betten plagen, nicht? Gut, Dankeschön. Wir bleiben so weise, wie wir vorher waren. Aber das ist mir auch schon eine Hilfe. Heute Abend ist dieses Konzert von dem Ehepaar Günther, dem Trompetenbläser. Da liegen hinten noch Zettel, da steht auch genau drauf, wo es ist. Am Erscheinungsfest, da ist ja die Zahl der Gottesdienstbesucher auch immer wieder kleiner, weil das früher nicht immer ein Feiertag war. Wir wollen da einen schönen Missionsfürbitte-Gottesdienst machen. Und der Sohn des Evangelisten Bondarenko, der Jugendevangelist Bondarenko aus der Sowjetunion, wird da sein und seine Botschaft geben. Aber wir wollen dann auch einiges hören. Du bist da, Gunter? Nicht da. Dann wollen wir von CFI andere Nachrichten haben und von anderen Missionen. Bruder Klapproth wird mit seiner Frau da sein. Und wir wollen dann auch in der Runde hier des Gottesdienstes einmal eine Gebetsgemeinschaft haben. Auch das ist sehr schön im Gottesdienst und an die verschiedenen Aufgaben denken am Erscheinungsfest. Im neuen Jahr möchte ich Sie bitten, dass Sie täglich das Wort Gottes reichlich unter sich wohnen lassen. Wir haben auch drüben am Büchertisch Andachtsbücher, die zur Bibellese helfen. Für reife Christen ein schönes Andachtsbuch vom Oswald Chambers, mein äußerstes für sein Höchstes. Oder Wilhelm Busch, 365 Mal er. Oder das Andachtsbuch von Spurgeon, dem großen Erweckungsprediger. Ich habe ja auch ein Andachtsbuch versucht. Das war mir als Hilfe zur Bibellese. Wer Jesus hat, hat das Leben. Aber dass Sie in diesem neuen Jahr Bibel lesen, gehen Sie nicht in den Tag hinein, ohne dass das Licht Jesu Sie erleuchten kann. Das Opfer wollen wir heute für den Hort der Hoffnung geben. Hinten liegen noch einige Blätter. Das ist diese Familie Kümmel, machte diese Arbeit an Suchtkranken, an Alkoholabhängigen. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit. Menschen, die gefangen sind, dass sie die Befreiung Jesu erleben. Und nun wollen wir auch für dieses neue Jahr um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.